BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und ein herzliches Grüß Gott auch an unseren heutigen Studiogast, den Eisi Gulb. Schön, dass du bei uns bist, den Weg zu uns gefunden hast. Freut uns arg.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Du bist heute zu uns gekommen, oder sagen wir mal der Anlass, warum wir dich einladen durften, war, dass wir gesehen haben, dass du in der Komödie im Bayerischen Hof jetzt eine Fortsetzung vom Brandner Kasper spielst. Am Donnerstag geht es los und da schlüpfst du in die Rolle des Borndl-Kramer. Und das hast du schon gemacht, gell? Das Stück hast du schon aufgeführt, bloß in einem ganz anderen Rahmen.
Ja, in einem sehr anderen Rahmen, nämlich im ältesten Freilufttheater Deutschlands. Das ist in Wunsiedel, die Luisenburg. Und die ich früher auch nicht kannte, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Also von Kollegen Erzählungen immer gehört habe, dass die da alle mal gespielt haben und alle gesagt haben, das ist unglaublich, wie schön das da ist. Ja. Und dann bin ich da mal hochgefahren, eben nachdem man mir das Stück angeboten hat. Und dann sehe ich dieses Freilufttheater und denke mir, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist an einen Märchenwald hingebaut mit einem Felsenlabyrinth. Sowas kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Ja, also eine unwahrscheinlich schöne Kulisse. Mhm. Ist natürlich eine riesige Bühne. Die muss man erstmal so richtig bespielen, was für unser Stück allerdings perfekt war, weil wir relativ viele Leute da drauf haben. Also wir haben Engerl dabei und und da ist natürlich da der Partner und der Brandner, der Kasper und dann die Marei und der Florian und wie sie alle heißen. Also es sind relativ viele Leute, es haben auch Kinder mitgespielt und Komparsen waren dabei. Also ein Ausstattungswahn im Grunde genommen. Ja. Und das Ganze versuchen wir jetzt auf die kleine Bühne in die Komödie zu stellen. Und das ist in der Tat eine Herausforderung.
Werden wir später ausführlich drüber reden. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen nachhören, wie eigentlich so dein Weg war vom Münchner Buben zu einem der bekanntesten bayerischen Künstler. Ab kommenden Donnerstag spielt der Eisi Gulb in der Komödie im Bayerischen Hof den Borndl-Kramer in der Fortsetzung vom Brandner Kasper. Er kehrt zurück. Das ist der aktuelle Stand, der Ist-Stand. Und jetzt wollen wir, lieber Eisi, mal auf die Anfänge schauen, auf deine Kindheit und Jugend in München. Du bist ja echtes Münchner Kindl. Das ist ja heutzutage schon fast was Besonderes, gell?
Das ist mittlerweile, glaube ich, wirklich was Besonderes.
Ja. Aufgewachsen in der Kaulbachstraße.
In der Kaulbachstraße zwischen Schönfeld und Veterinärstraße. Und im Grunde genommen also ein perfektes Viertel für einen kleinen Buben, weil der englische Garten einfach ums Eck war. Und das war dann unser großer Spielplatz. Ne?
Da wollte ich gerade nachfragen, wie wächst man da auf in der Stadt als Bub mit einem gewissen Bewegungsdrang und auch mit einer Abenteuerlust? Die hat ja auch ein Städter, hat das ja auch. Und wo lebt man das aus? Bei euch war es der englische Garten.
Es war der englische Garten. Wir hatten aber auch das große Glück, dass wir sogar in diesem Häuserkomplex, das ist ein Beamtenhaus vom Finanzministerium, dass da auch ein sehr, sehr großer Garten hinten drin war. Also wir haben es eigentlich super gehabt, muss ich sagen. Mhm. Und auch die Wohnung hatte einen 11 Meter langen Balkon, auch wiederum mit Blick rüber zum englischen Garten. Also das war...
Also beste Wohnlage eigentlich.
Ja, eigentlich eine ganz tolle... Jetzt mittlerweile ist es eigentlich mit einer der besten Wohnlagen. Es ist eine der ganz wenigen Straßen, wo es einfach auch noch ganz ruhig ist, weil es da keinen Durchgangsverkehr gibt, ne?
Ja. Hattet ihr da Freiheit? Also war das eine freie Kindheit? Konntet ihr euch so, bei uns hat man einfach springen lassen auf dem Land. Hat man gesagt, mach keinen Schmarrn, wo gehst hier auch zum Bauern? Ja, ist recht.
Also für mich war das so, ich bin von der Schule heimgekommen, habe was gegessen und dann bin ich hinaus. Das war mal grundsätzlich so, ganz klar. Und diese Freiheit hat mir meine Mutter Gott sei Dank auch gelassen. Die Freiheit zur Bewegung im englischen Garten, die mussten wir uns allerdings regelrecht erkämpfen. Denn als ich da aufgewachsen bin, da gab es noch Schilder mit Betreten des Rasens verboten. Ja, also man durfte wirklich
im englischen Garten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wahnsinn, ja.
Da gab es noch Parkwächter mit Fahrrädern, mit Uniform und Schäferhund an der Seite und so, ja, die da also wirklich ganz scharf kontrolliert haben und man durfte nur auf den diversen Gehwegen da einfach sich aufhalten. Ja.
Warum war denn das so? Ich meine, das war doch ein Platz, wo sich die Leute erholen sollten. Das war doch nicht nur zum Flanieren angelegt eigentlich.
Ja, heute kann man sich das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr vorstellen, ja, aber es war tatsächlich so. Es war absolut verboten, den Rasen zu betreten. Ja, also man durfte nur auf diesen kleinen Sträßchen da laufen. Jetzt war das natürlich so die Zeit, das ging ja dann so in die 68er rein, wo dann das erste große Aufmucken in der Jugend stattfand. Und gleichzeitig, wir sind dann immer da am Mulchhäusl, heißt das ja heute noch, als Mulchhäusl. Mhm. Und da gab es so einen kleinen Kinderspielplatz und da durften wir spielen. Und das wurde uns natürlich irgendwann zu eng und da sind wir da über den Zaun drüber und dann sind wir natürlich rüber so auf die Wiesen, so zwischen Eisbach, also beziehungsweise Schwabinger Bach und dem Spielplatz. Ja. Und wie gesagt, da hatten wir aber den ewigen Kampf mit den Parkwächtern. Die sind uns da wirklich hinterher, die haben uns verfolgt und sowas. Ja. Also das war so ein Katz-und-Maus-Spiel im Grunde genommen die ganze Zeit. Aber so schön langsam haben wir uns den Park mehr und mehr erkämpft. Und das war wirklich zum großen Teil so unsere Clique. Wir sind aufgewachsen alle in der Veterinärkönigin oder Kalbachstraße.
Mhm. Ja. Ein goldenes Dreieck.
Genau, das goldene, das genau, könnte man so sagen. Und insofern, ich glaube, das große Ziel war damals irgendwie der Monopteros. Der Monopteros war damals noch total zugewachsen mit Gebüsch. Also wirklich von oben bis unten gab es da so ein Gebüsch rundherum. Ja. Und in diesem Gebüsch, das war dann unser Zufluchtsort. Also da konnte man so kleine Gänge machen und so kleine Lager bauen und sowas. Und da sind dann auch die Parkwächter oft nicht hinterhergekommen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ihr wart so einfach schneller, gell?
Wir waren einfach schneller, genau.
Also wenn sie euch mal hinterher sind, habt ihr halt einfach die Füße in die Hand genommen und seid gerannt. Ja. Wie lange hat das Bestand gehabt? Weißt du das noch zufällig? Dieses Verbot, da auf den Wiesen zu sein und zu betreten? Wann ist das
lockert? Also das ist aufgelockert worden, da war ich dann schon so 13, 14 würde ich sagen, 12, 13, 14 sowas. Da ging es dann langsam los. Dann sind auch mehr und mehr Studenten einfach rübergekommen in den Park und haben sich einfach in die Wiesen gelegt und so. Und irgendwann haben die Leute alle gesagt, was soll denn der Schmarrn und wir möchten ja das ein bisschen benutzen. Also weil früher wurde zum Beispiel diese ganze Wiese zwischen Schwabinger Bach und dem Mulchhäusl, da wurde nicht mal gemäht groß. Das hat man richtig auswachsen lassen. Also da waren dann oft so Gräser gestanden, die waren wirklich 60, 70 Zentimeter hoch oder noch höher irgendwie so, dass man sich da drin aber auch verstecken konnte wiederum. Ja. Also das war für uns alles eigentlich ein sehr lustiger Abenteuerspielplatz.
Mhm. Wo kamen denn in diesem goldenen Dreieck und mit dem Park, wo kamen denn da die jungen Damen dann irgendwann vor? Die kommen ja ab einem gewissen Alter. Ja. Wo hat man die denn gesehen?
Das hat erst einmal noch ein bisschen dauert, würde ich sagen. Also zuerst war mal nur Fußballspielen angesagt und ein bisschen Schwarzfischen im Schwabinger und im Eisbach. Ja, da hat es ja immer die feinen Regenbogenforellen gegeben, weil damals war der Schwabinger Bach tatsächlich noch voll mit kleinen Flusskrebschen. Und meine Spätzeln, die waren also passionierte Handangler. Mich hat das eigentlich gar nicht so interessiert, aber ich bin halt dann auch dabei gewesen. Und da ging es eigentlich das erste Mal los. Da hat uns der Parkwächter dann tatsächlich die Polizei auf den Hals geschickt. Ja. Die haben dann versucht, uns da zu erwischen, haben es aber nie geschafft. Es waren meistens etwas beleibte, uniformierte Polizisten. Und ich kann mich aber gut erinnern, eines Tages kamen zwei Zivilpolizisten. Ja.
Und die waren schneller.
Und die waren jung und schnell. Und jetzt sind wir gelaufen, um unser Leben gelaufen, wirklich. Und die sind uns hinterher und wir haben gemerkt, die hängen wir nicht ab. Mhm. Und dann hat der Martin, mein bester Freund, hat dann einfach gesagt, wir müssen im Bach reinspringen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann sind wir einfach in Schwabinger Bach reingesprungen und sind dann da aufs andere Ufer rüber. Ja.
Da sind sie dann nicht mehr
und
hinterher.
Und da sind sie dann nicht mehr hinterher. Das war ihnen dann doch zu blöde. Ja. Und wir sind Wascherl nass vorm Klaffer. Aber, und das war eigentlich die große Erfahrung, wir haben gemerkt, dieser Bach ist zu beherrschen. Wir haben es aus der Not heraus gemacht und haben dann gemerkt, aha, das ist aber gar nicht so schlimm, weil es ist ja schon ein sehr extrem fließendes Wasser. Ja? Also es geht schon ganz schön schnell, aber es ist beherrschbar. Wir waren Gott sei Dank alles gute Schwimmer natürlich auch und so. Ja? Und dann war uns der Schwabinger Bach natürlich zu klein. Da sind wir mal vor da an Wasserfall beim Haus der Kunst. Und dann sind wir da ein bisschen umeinander gestiegen und dann haben wir gemerkt, aha, der Eisbach ist eigentlich auch nicht so schlimm. Er ist halt kalt. Aber er ist auch beherrschbar. Und dann haben wir angefangen, da im Eisbach baden zu gehen. Wir waren wirklich, das ist tatsächlich so, das weiß ich, wir waren die Ersten, die da gebadet haben. Also das ist eigentlich so ein kleines Stückchen Münchner Geschichte.
Absolut.
Und das geht auch nur weiter bis zum Brettelfahren.
Wollte ich gerade sagen, ihr habt so auch die Brettel dann wahrscheinlich gemacht. Also wart ihr eigentlich die Erfinder, wenn man so will.
Also wenn man so will, also diese Surfer-Story da am Eisbach wird wirklich bis heute eigentlich falsch erzählt. Ich habe es zwar jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal erzählt, Aber wir waren tatsächlich die Ersten. Wir haben uns dann so Verschalungsbrettel von der Baustelle mal geklaut. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, da bohren wir jetzt ein Loch rein und dann hängen wir das an ein Seil hin, an einen Baum. Und dann sind wir praktisch Wasserski gefahren auf dem Brett. Mhm. Ja, also nicht zwei Ski, sondern halt auf einem Brettel. Und das hat super funktioniert. Mhm. Und später erst ist es dann vor an die Welle gegangen da. Die Welle gab es ja noch gar nicht eigentlich. Das war so eine relativ leichte Welle. Bis dann so ein paar nachfolgende Generationen von uns, so junge Typen, die dann gemeint haben, ja, wenn man da eine richtige Brecherwelle schaffen würde, dann könnte man da tatsächlich surfen. Ja, und dann haben die da mal so eine Eisenbahn, riesige Planken reingeworfen und die hat dann tatsächlich das bewirkt, dass es dann so sich so aufbäumt so ein bisschen. Ne?
Also da könntet ihr jetzt eigentlich wirklich eine Ehre für euch in Anspruch nehmen, von der viele gar nicht wissen, dass das wirklich bei euch war.
Es ist sogar beweisbar. Also ja. Ich behaupte, das müsste man in der Abendzeitung nach wie vor nachforschen können, im Archiv. Weil, als wir da angefangen haben mit dem Brettelfahren, dann sind natürlich einmal die Polizisten gekommen und haben uns da wieder weggestaubt. Das war verboten. Und dann gab es den alten Sepp, das war ein Urbayer, und der hat da auch immer gern ein bisschen Bott und ist da an der Wiesn gelegen und der hat uns zugeschaut und dann hat der mal bei der Abendzeitung angerufen und hat gesagt, also macht doch einmal was über die Burm, die machen da was total lustig, die sind alle wirklich sportlich und die wissen, wie man das macht und so. Schreibt halt einmal eine Geschichte drüber, weil die Polizei die dauernd wegstaubt. Und dann ist tatsächlich ein Abendzeitungsreporter gekommen und dann waren wir zwei Tage später auf der Frontseite, ja, beim Brettelfahren. Und dann hat es so ein Echo gegeben damals irgendwie, dass von da ab die Polizei dann irgendwie weggeschaut hat.
Müsste man nachschauen können, klar, das gibt es im Archiv.
Also wenn man es ja ungefähr festmachen kann, dann diesen Bericht muss es tatsächlich geben.
Noch. Selbstverständlich. Ja. Ach, das ist ja schön. Und was, ich musste sehr schmunzeln, ich habe die Lebenslinien mir in Ruhe nochmal angeschaut, die es von dir gibt. Bei den Kollegen im Bayerischen Fernsehen kann man ja abrufen in der Mediathek. Und da bist du mit deinen Spätzeln wirklich nochmal Brettl fahren gegangen. Genau. Alle keine Herren um die 20, sondern ein bisschen älter. Ja. Aber es hat noch funktioniert.
Es hat noch funktioniert.
Und es war gut.
Ja, es war lustig. Es hat auch tatsächlich Spaß gemacht wieder. Ja.
Also ihr seid dann aufgestiegen, als ob ihr nie was anderes gemacht
hättet. Ja, also die ersten paar Minuten waren schon ein bisschen flatterig und unsicher. So, weil man es halt schon ewig nicht mehr gemacht hat. Aber dann sind wir ziemlich schnell reingekommen. Also,
also das, was du jetzt so erzählst, das klingt eigentlich schon nach einer guten Kindheit.
Ah, wir haben eine tolle Jugend gehabt, muss ich sagen. Wir haben eine tolle Jugend gehabt. Es gab diese Restriktionen und sowas, aber irgendwie war es auch wieder viel, viel lockerer als für die heutige Jugend, muss ich sagen. Also wir haben dann auch als junge Typen schon Mopeds gehabt. Ne? Jeder von uns hat dann so eine kleine Zündappe mal gehabt und so. Aber vielleicht noch kein Führerschein oder auch noch gar nicht alt genug und so. Und ich weiß, ich bin einmal die Ludwigstraße damit runtergefahren und am Unibrunnen hat mich dann der Polizist aufgehalten. Wie alt bist denn du? Hast einen Führerschein? Jetzt steigst du ab und schirbst heim. Und das war's aber. Aber das war's dann. Ja, dann hast du es ums Eck gekommen, bist wieder aufgestiegen. Und bist weitergefahren.
Und das hat der auch gewusst.
Das hat der auch gewusst.
Ah ja, schon schön.
Aber da gab es natürlich auch nicht diesen Verkehr, es gab noch nicht so viele Menschen, es war alles nur irgendwie ein bisschen ruhiger und entspannter. Ne?
Es war ein bisschen ruhiger, ja. Genau, da haben wir uns vorhin gerade schon drüber unterhalten, dass das Tempo natürlich in München stark angestiegen ist. Also dass sowas, wie du es noch erlebt hast mit deinen Spätzl, heute wahrscheinlich in dem Maße nicht mehr möglich wäre.
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Das wäre überhaupt nicht mehr drin.
Mhm. Schade eigentlich, ja, ist es so.
Das Ganze ist zwar dann auch sehr exzessiv geworden, muss man auch dazu sagen. Ja, also der Mensch neigt ja dann leicht, seine Grenzen auszutesten und immer mehr. Also das nackerte Baden losgegangen ist, das war ja auf der einen Seite sehr lustig, hat aber natürlich auch schon ganz schöne Stilblüten getrieben. Also wenn die Leute dann halt nackert zum chinesischen Turmübergang sind, dann haben sie ein Maß Bier geholt. Ja. Pudelnackert und sowas. Das war natürlich dann für einen anderen Teil der Bevölkerung natürlich einfach too much. Ja. Und dann hat es sich ja so entwickelt, dass irgendwann sogar japanische, indische, amerikanische Reisegruppen, die sind dann also wirklich bewusst zum Englischen Garten chauffiert worden, ja, um die Nackerten zu betrachten und so. Ja.
Da gab es ja eine Wiese, wo das quasi geduldet wurde, genau. Allgemein. Und da, das musste man natürlich auch aushalten damals. Also wenn man sich da nackert hingelegt hat, vielleicht auch gerade als Frau, dann hat man gewusst, da wird man jetzt schon angeschaut.
Ja, aber das war so die Zeit Sexual Revolution, Hippie, ja. Flippy, Flower, Pop-Up-Cola-Epoche und sowas. Also wir haben das als Junge als irgendwie völlig locker gemacht, muss ich sagen. Das war überhaupt kein Problem.
Habe die Ehre heute mit Isaac Gulb. Isaac, du hast uns gerade erzählt von eurer Kindheit und Jugend im Englischen Garten und wie ihr vor den damals noch existierenden Parkwächtern davon gerannt seid und wie ihr im Prinzip das Surfen auf dem Eisbach erfunden habt. Also eigentlich eine glückliche Kindheit und Jugend. Wenn du heute nach München zurückkommst, du lebst mittlerweile im Chiemgau, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen vertiefen. Was fällt dir auf an deiner Heimatstadt? Also wo sagst du, da gefällt's mir, das gefällt mir nicht?
Sagen wir mal so, es geht mir fast mit jeder Großstadt so mittlerweile. Es ist von allem zu viel. Es wird irgendwie so inflationär irgendwie alles. Ja. Also weil natürlich die Konkurrenz da ist, jeder will sein Geschäftl machen und so. Und es passiert einfach wirklich von allen in allen Bereichen, ist irgendwie alles zu viel geworden, finde ich. Ja. Und mir ist es jetzt auch zu laut, es sind mir zu viele Menschen, es ist mir zu viel Verkehr. Momentan ist in München ja, habe ich das Gefühl, eine einzige Baustelle. Also das ist überhaupt nicht mehr lustig, es schaut einfach auch nicht mehr schön aus. Klar, es muss irgendwann mal alles gemacht werden, es muss immer sich wieder ein bisschen weiterentwickeln, die Verkehrsplanung und all das. Es bringt ja auch durchaus ein paar ganz schöne Seiten mit sich. Ich finde es auch gut, dass jetzt da an die Radfahrer mehr gedacht wird, dass die Stadt langsam ein bisschen, es ist zwar autofeindlich, klar, das mag der Deutsche ja überhaupt nicht, aber ich denke jetzt für die Bewohner einer Innenstadt ist es einfach ganz wichtig, dass die Autos einmal langsam ein bisschen hinausmüssen. Ja.
Und was ist verschwunden, wo du sagst, das war zu meiner Zeit wirklich noch da und dort darum ist schade?
Ja gut, also so eine gewisse entspannte Lebensart ist schon, glaube ich, verloren gegangen. Darüber hinaus, man trifft ja kaum noch Leute hier in München, die tatsächlich noch ein gepflegtes Bayerisch reden. Die Kinder können es überhaupt nicht mehr, die wachsen da überhaupt nicht mehr damit auf, so ungefähr. Ja. Das sind so ein paar Sachen, klar, denen man dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit ein bisschen nachtrauern wird.
Ja. Und die kleinen Geschäftel, gell? Die sind auch
und die ganzen kleinen Geschäftel und oder als ich da so in der Isarvorstadt noch gelebt habe, im Glockenbachviertel oder sowas, da gab es halt zu allem irgendwie einen kleinen Laden und da ist man auch gern hingegangen und da hat man Ansprache gehabt und da hat man miteinander geredet und sowas. Es wird natürlich alles viel, viel anonymer. Ja. Und ja, aber das ist Evolution. Da braucht man uns auch nicht beschweren. Also wir machen uns das ja auch alles selber.
Du lebst heutzutage ja schon lange jetzt im Chiemgau, wo du dir ein altes Wirtshaus, glaube ich, gell, genau, gefunden, gesucht und selber hergerichtet hast.
Ja gut, gesucht habe ich das Wirtshaus nicht. Es war damals einfach die Ansage meiner damaligen Frau mit dem ersten Sohn. Also jetzt wäre es schon gescheit, wenn man vielleicht einmal was mit Garten und sowas hätte, ja, ein bisschen naus. Und die Idee fand ich auch grundsätzlich gut, weil ich denke, das Aufwachsen auf dem Land für Kinder grundsätzlich einmal ein bisschen gesünder ist. Also weil die einfach nicht mehr diese Voraussetzungen haben, wie wir das gehabt haben. Ich habe wirklich dieses große Glück gehabt, da so nah am Englischen Garten zu sein und an der Isar und so. Ja. Aber das ist ja in vielen Teilen in München überhaupt nicht möglich. Und deswegen habe ich dann damals, eigentlich wollte ich so ein altes Bauernhäusel, ja, das ich dann herrichten kann. Und da habe ich ewig gesucht und es war ganz schwierig.
Es war damals schon schwer, gell?
Ja, es war gerade so eine Zeit, wo es anscheinend wieder mal, es geht ja immer so etappenweise, ja, mal rauf, mal runter. Und irgendwann schlage ich mal die Süddeutsche Zeitung auf und habe schon immer gewusst, wo der Immobilienteil ist. Und dann lande ich aber unter Gastronomie, wo ich normalerweise gar nicht geschaut hätte. Und mir fällt wirklich der Blick auf eine Anzeige. Also es war wie ein Zeit müssen. Ja. Und sehe da also ehemaliges bayerisches Wirtshaus, 3000 Quadratmeter Grund. Also Wirtshaus, Pension und ehemalige Landwirtschaft, also kleine Milchwirtschaft irgendwie. 3000 Quadratmeter Grund. Und dann hieß es da 15 Zimmer Saal, also so der typische Wirtshaussaal noch, ja. Ne, dann die Wirtsstube und was weiß ich, da denke ich mir, Wahnsinn. Und das Ganze für 400.000 Mark damals.
Was damals schon gar nicht, also es hört sich jetzt nicht nach viel an, aber damals war es Geld, aber nicht das, was verlangt worden ist, wahrscheinlich für ähnliche
Objekte. Also das war 1900, wir sprechen jetzt von 1990 ja. Und da hätte man also für 400.000 Mark in München natürlich bloß eine Wohnung gekriegt. Mhm. Ja. Und auf einmal habe ich da... sehe ich da also diese Anzeige und da ich ja schon immer so ein Raumfreak bin, also mein größter Luxus ist eigentlich immer Raum gewesen. Mich interessieren keine schnellen Autos, ich brauche keinen Porsche und dies und jenes oder sowas, aber Raum, wo ich mich bewegen kann, wo ich was machen kann, wo ich frei bin irgendwie, das war schon immer so ein bisschen mein Ansinnen. Und ja, dann habe ich meinen Burm packt und bin dann ausgefahren. Also die Frau wollte ja raus, gell?
Ja.
Aber die Frau war dann zu faul, dass sie aufsteht am Sonntag in der Früh. Muss man auch dazu sagen. Hat dann der Papa gemacht mit dem zweijährigen Buben. Den hat er dann, hab damals einen VW-Bus gehabt. Dann saß der da neben mir und dann sind wir dann ausgedüst. Und wir waren wirklich die Ersten, die sich das Haus angeschaut haben. Mhm. Um 8 Uhr früh am Sonntag war ich da dort und bin als Erster durch dieses unglaublich riesige Gebäude da durchmarschiert und denke mir, das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn. Und dann habe ich aber den Saal gesehen und dann habe ich gedacht, da machst du eine Kleinkunstbühne. Das war so mein erster Gedanke. Ah, da mache ich gleich eine Kleinkunstbühne dazu. Irgendwie, ja. Und dann habe ich das Haus per Handschlag gekauft.
Das war damals noch möglich.
Das war damals tatsächlich noch möglich. Ja. Also das lief wirklich so ab, ich bin da rein in das Haus, bin da durch. Ich habe 4 Semester Architektur studiert. Mhm. Lustigerweise, also ein bisschen eine Ahnung habe ich gehabt, weil ich immer nach dem Fehler hier gesucht habe. Weil für 400.000 Mark, das gibt es da nicht. Irgendwo muss hier der Hund begraben sein. Ja. Ja,
es war halt renovierungsbedürftig.
Es war das sehr, war der Hund, sehr renovierungsbedürftig, ja, aber es war natürlich eine Bausubstanz. So was kann man heute überhaupt nicht mehr bauen. Ich habe 66er Bummerlmauern, sagt man da. Ja. Und habe der alte Kuhstall, der jetzt mein Wohnzimmer ist, das ist ein wunderschönes altes Gewölbe aus Backsteinziegeln gemauert. Ja. Und dann habe ich das alles freigelegt und dann kommt diese Bummerlmauer raus. Also eine Mauer, die ja zusammengesetzt ist aus 1000 verschiedenen Steinsorten. Also in einer Bauweise, das kann ja heute gar keiner mehr. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, da mache ich was draus.
Ja.
Und dann bin ich da aus dem Haus raus und dann stand der Makler da, mit dem Verkäufer. Das waren zwar so ganz hagelbuchene Typen. Irgendwie. Und dann bin ich auf den zugegangen und habe gesagt, du, das war's. Das nehme ich.
Die haben sich gefreut. Der Erste, der kommt, sagt, ja, das
nehme ich. Die haben erst einmal ganz verdattert geschaut, dass ihr jetzt da so schnell sagt, das nehme ich. Ja. Und dann steht der kleine Makler da und sagt, ja, mein Gott, gell? Ja, ich bin das wohl, gell? Wer zuerst kommt, mal zuerst, gell? Und dann hat aber mich der Besitzer angeschaut und dann hat er gesagt, ja, jetzt sag ich mal, bist du da ganz sicher? Sag ich, doch, ja, also da kann ich einiges machen und sowas. Naja, weißt du, ich habe schon ein paar Mal so einen Staderer da gehabt, gell, und sowas. Und dann haben sie auch gesagt, ja, das will ich, und dann ist es halt da nichts geworden und so. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt da, ja, damit du den überzeugst? Und dann habe ich ihn angeschaut und dann hab ich gesagt, mach mal einen Handschlag. Und dann haben dem seine Augen wirklich in dem Moment also wirklich geleuchtet, gefunkelt. Das hat er überhaupt nicht erwartet, dass jetzt einem so ein junger Staderer da die Hand anbietet auf sowas. Ja. Und dann hat er mich angeschaut, ganz streng, und hat er gesagt, jetzt pass auf, wenn ich dir jetzt die Hand gebe, dann gut das Feige. Mhm. Ja, sage ich, das ist gut, für mich auch. Mhm. Aha, sagt er, bist du wirklich so? Ja. Dann haben wir uns die Hand gegeben. Und das hat gehalten, weil 5 Minuten später kam einer raus, kein Hiesiger, sage ich jetzt einmal,
ja.
Und der hat dann gesagt, ja, das ist ja ganz toll, das ist ja wunderbar, das ist ein wunderschönes, großes Objekt, das nehme ich sofort. Und dann stehen die zwei da und sagen,
ich schon weg.
Mei, tut mir leid, der hat es aber jetzt schon gekauft. Ja, wie, was? Der kann doch das noch gar nicht gekauft haben. Wir sind doch gerade erst da durchgekommen. Ja, aber er hat jetzt gesagt, der kauft es. Ja, aber sie haben doch noch keinen Vertrag. Ja, sagt er, nein, aber ein Handschlag. Und das hat gehalten. Und dann hat der wirklich sofort angefangen, mehr Geld zu bieten.
Ja.
Ich biete 10.000 mehr, ich biete 20, ich biete 40. Der hätte wahrscheinlich auch 100.000 mehr geboten. Ja. Und der Sepp ist da gestanden, der Besitzer, sagt, nein, Handschlag. Gut. Und da habe ich gewusst, da bin ich richtig.
Was hast du daraus gemacht aus diesem Gebäude? Was war, also du hattest Idee, als du reinkommen bist, was ist es, wie ist es heute?
Naja, wie gesagt, ich wollte eigentlich eine Kleinkunstbühne machen, da hat aber meine Frau nicht mitgespielt. Die hat da keinen Bock drauf gehabt. Da war ich natürlich erst ein bisschen enttäuscht. Ich hab ja auch das Ding sozusagen über ihren Kopf weg gekauft, war natürlich auch schon eine extreme Sache. Also sie hat ja nicht einmal die Chance gehabt, sich das vorher noch anzuschauen. Und jetzt mache ich den Handschlag und das hat für mich Zeit und jetzt muss ich das durchziehen. Ja. Und da kam die da mit mir mal raus und hat gesagt, bist du eigentlich völlig deppert? Ja, weil das ist ein wirklich großes Gebäude mit 900 Quadratmeter Innenfläche. Ja, 900 Quadratmeter.
Der Wahnsinn.
Und natürlich in einem sehr desolaten Zustand. Also ich musste erst einmal 44 Fenster und 4 Balkontüren und 3 Haustüren und sowas erneuern. Dann waren dann alte Ölheizungen drin, also so Ölhofenheizungen, nicht.
Ja, ist schon klar. Also wo man noch holt und neu schüttet.
Ja, genau. Mhm. Und so. Also es gab natürlich einiges zu tun. Mhm. Ja, und im Grunde genommen, glaube ich, haben die ganzen Leute da draußen gemeint, ich bin ein totaler Vollpfosten, dass ich mir dieses Gebäude da antue, weil das Wir wussten das herrichten. Da war das große Glück, muss ich sagen, dass gegenüber in einem ganz kleinen alten Austragshäusl haben zwei Jungs gelebt, also so richtige Hippie-Typen eigentlich, und die sind aus Sachsen geflohen damals. Also die waren schon vor der Wende, sind die da schon geflüchtet und sowas. Und diese zwei Burschen waren aber wie zwei Daniel-Düsentriebs.
Die konnten alles.
Die konnten wirklich alles. Also das war ein Handwerker par excellence, muss ich sagen. Also die, glaube ich, hätten da Haus vom Keller bis zum Dachstuhl selber als bauen können irgendwie. Und die habe ich dann kennengelernt und so. Und dann habe ich halt gemerkt, die machen viel handwerklich und so. Und dann habe ich die gefragt, ob sie mir helfen wollen, das Ding zu renovieren. Und dann haben wir das eigentlich zu dritt da angegangen. Ja, es war unglaublich viel Arbeit. Aber... Also nochmal möchte ich es nicht machen, ganz ehrlich gesagt.
Das glaube ich dir, aber das Ergebnis ist sicher so, aber dass das heutzutage, wenn jemand zu dir kommt, stell ich mir vor, sagt er, wow, ist das schön und hast das du toll und so groß und so alles.
Ja
und
gut, der ich habe nicht mehr das ganze Haus, muss man dazu sagen. Also nach meiner Scheidung oder bei meiner Scheidung musste ich einen größeren Teil davon verkaufen, um überhaupt aus dem ganzen Wahnsinn rauszukommen. Mhm. Aber ich habe immer nur 350 Quadratmeter, so was eigentlich jetzt für mich alleine viel zu groß ist, muss ich sagen.
Wer wohnt noch da mit dabei? Das Katzerl?
Das Katzerl wohnt noch da, ja, der 18-jährige alte Herr. Ein alter Kater, der aber immer noch topfit ist. Mhm. Bisher so ist es gell? So nach dem Motto.
Ja, aber du hast ja trotzdem mitgearbeitet. Bist du handwerklich so geschickt, dass du gesagt hast, ja, die waren da schon mit maßgeblich? Aber
Damals war ich noch nicht so geschickt. Damals war ich der Hilfsarbeiter für die zwei. Dann, aber das lernt man dann. Mhm. Also wenn man sich damit auseinandersetzt.
Wer einmal verfugt hat, der weiß, wie es geht. Genau, und sei es bloß das Tennisheim.
Genau. Als ich dann den anderen Teil vom Haus verkauft habe, dann wollte ich mir mein kleines Traumbad bauen. Ja. Und habe natürlich einmal geschaut, was das so kostet. Und dann schlagst du natürlich Tente über den Kopf zusammen. Das ist ja Wahnsinn. Dann habe ich gedacht, okay, das baue ich mir jetzt selber. Und das habe ich auch tatsächlich durchgezogen. Und war wieder eine wahnsinnige Arbeit, aber jetzt ist es halt da. Und da habe ich viel gelernt, habe ich wirklich viel gelernt. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so scharf drauf, das nochmal zu machen oder da weiterzumachen, obwohl ich immer noch, also da gibt es noch tausende Details, an denen ich rumbasteln könnte und so. Ja. Mhm. Aber
es ist dein Refugium.
Es ist mein Refugium und ich kann da tun und lassen, was ich will. Ich habe wunderbare Nachbarn. Ich weiß, ich könnte jederzeit an jeder Haustüre klopfen, wenn irgendwie Not am Mann wäre oder sowas. Also ganz, ganz nette Leute und ein sehr offenes Völkchen. Die Chiemgauer sind sehr offen und auch liberal eingestellt. Es ist nicht so, es gibt schon, also, oder damals gab es ja schon noch dieses dumpfe, sehr, sehr altbackene, konservative Bayern mit dem Brett vorm Hirn. Irgendwie, die Chiemgauer, die waren da schon immer ein bisschen lockerer drauf. Und es sind auch Leute da draußen, die einfach die Welt auch schon ein bisschen gesehen haben und bereist haben und so. Und ich habe da draußen nochmal richtig gute Freunde gemacht. Ja. Und man sagt ja, wenn man im Leben so, das kann man normalerweise die guten Freunde an einer Hand abzählen, die, auf die man wirklich zählen kann oder sowas. Und da habe ich aber da draußen nochmal ein paar gefunden, muss ich sagen. Also wirklich schön.
Wie wichtig ist der See? Bist du ein Seemensch, ein Wassermensch, der sagt, ich gehe, wenn es geht, bei so einem Wetter gern schwimmen?
Ja, natürlich. Und Gott sei Dank bin ich aber nicht direkt am Chiemsee. Ich meine, der Chiemsee ist natürlich schon auch fantastisch und ich fahre da immer wieder mal hin und so. Aber in der Sommerzeit ist natürlich da jetzt mittlerweile auch ein Trubel mit Touristen und sowas. Und ich bin halt oben auf dieser kleinen Seenplatte. Also ich habe ja 5, 6, 7 Seen in unmittelbarer Nähe. Also in allen drei, in drei Himmelsrichtungen kann ich von einem See zum anderen irgendwie. Und das ist super. Richtig gute Wasserqualität und alles. Also Chiemgau, fantastische Gegend, muss ich wirklich sagen.
Habe die Ehre. Unsere Gästesendung heute mit Isaac Gulb. Wir waren gerade in deinem Refugium im Chiemgau, ein altes Wirtshaus, das du dir mit Hilfe von anderen, aber auch mit viel Eigenarbeit hergerichtet hast. Gehen wir jetzt noch einmal zu den Anfängen zurück deiner künstlerischen Laufbahn. Du hast ganz normal die Schule absolviert und dann hast zu deiner Mama irgendwann gesagt, du, jetzt habe ich mittlere Reife, jetzt geht es gerade klanger, jetzt mache ich was anderes.
Naja, ganz was anderes. Es war nicht so, dass ich jetzt bei der mittleren Reife stehen bleiben wollte. Das war es nicht. Nur es war so ein Punkt erreicht, ich habe einfach so die Schnauze voll gehabt von Schule und dachte mir, man muss doch einmal irgendwie vielleicht zwischendurch was anderes machen können. Ja? Mhm. Und den Gedanken gab es ja normalerweise gar nicht, weil normalerweise hätte man das einfach so durchgezogen und so. Und dann habe ich aber herausgefunden, okay, man könnte theoretisch, wenn es alterstechnisch funktioniert, könnte man ja mal ein Jahr aussetzen und dann wieder weitermachen.
Da kommt nicht jeder drauf.
Da kommt nicht jeder drauf, genau. Und das habe ich meiner Mutter dann unterbreitet und dann hat sie gesagt, ja, wie stellst du denn das vor? Dann sage ich, naja, ich darf halt jetzt ein bisschen arbeiten gehen irgendwie. Also ich hatte damals einen Mathematiklehrer, lustigerweise, der war noch ganz jung, der aber nebenbei in den Ferien auf dem Bau gearbeitet hat. Weil der schon irgendwie Familie hatte mit 3 Kindern und was weiß ich und so und das Lehrergehalt nicht ausgereicht hat und so. Und der hat zu mir gesagt, weil ich dann gefragt habe, ja, gäbe es da einen Ferienjob oder sowas? Sagt er, ja, also ich glaube schon, der sucht immer wieder mal Typen und so. Ja. Und dann hat der mir tatsächlich einen Job auf dem Bau vermittelt. Und dann bin ich 3 Monate da gestanden und habe eigentlich 3 Monate lang nur Sand in eine Betonmaschine geschaufelt. Da wurde es mir dann klar, ja, die Schule ist vielleicht doch gar nicht so schlecht.
Also, ja.
Es hat alles seine 2 Seiten. Ja. Aber das Wichtige war für mich einfach, dass ich ein bisschen Geld verdiene und dann wollte ich einfach mal auf eine Reise gehen. Ich wollte mal unterwegs sein. Ja. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und das hat mich auch, glaube ich, unglaublich nach vorne katapultiert. Das hat mir wahnsinnig viel Selbstbewusstsein mitgegeben.
Wo warst du da?
Ich habe gerade einen Führerschein da in Taschen gekriegt, sozusagen. Also es war so ganz knapp. Und bin dann mit dem frischen Führerschein in der Taschen in die Schwandaler Straße hochgefahren. Und da hat mir jemand erzählt, da gäbe es einen Export-Import-Laden. Und die suchen junge Leute, die Autos nach Persien fahren.
Damals hieß es noch Persien.
Genau.
Ja.
Damals heutiges Iran. Noch zu Schahs Zeiten.
Ja.
Und da bin ich dann rein und dann habe ich gesagt, ja, also es soll hier Jobs geben. Und dann sagen sie, ja, Autofahren, ob ich kann. Ja, ja, klar. Und ich war jetzt tatsächlich kein junges Küken beim Autofahren mehr, weil ich habe eigentlich mit 15 schon das Autofahren angefangen.
Ja, schon klar.
Muss ich jetzt dazu sagen.
Das ergänzt die Geschichte mit auf der Zündab rumgefahren und halt, okay, wie wissen wir schon, hast du ja vorhin ein bisschen
das Lustige war, ich habe eine Cousine gehabt, die war mit einem amerikanischen GI verheiratet. Und die waren damals in der McCraw-Kaserne stationiert und hatten so einen riesigen Plymouth Station Wagon, also ein riesiges amerikanisches Schiff. Und die Cousine war aber wie eine große Schwester für mich, also die war ganz eng mit uns verbandelt und die hat uns dann immer besucht und dann kam die da mit diesem riesen Army-Schlitten angefahren in der Kalbachstraße und Kalbachstraße war ja damals noch ganz frei, gab es ja kaum Autos irgendwie. Und dann hat die aber immer das Auto auf der Straße stehen lassen und dann hat es klingelt und dann hat es raufgeschrien, geh Sportsartl, komm mal runter, tu mal das Auto einpacken. Mhm.
Das hast du gemacht.
Das habe ich gemacht. Nur habe ich natürlich nicht gleich eingepackt, und das hat sie schon auch gewusst. Ich habe mir dann einen Hut aufgesetzt und
hast erst einmal eine Runde gedreht.
Und dann bin ich tatsächlich in diesen Stationwagen da eingestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre heute alles überhaupt nie mehr möglich. Ja. Und dann bin ich dreimal so Kalbachstraße, Königinstraße um die Runden gefahren und dann habe ich eingepackt und dann bin ich auf. Ja. Und so habe ich eigentlich das Autofahren gelernt. Und ich war 16 und dann kam die wieder mal mit dem Auto und dann wollten die nach Siegenburg zu einer Verwandtschaft fahren. Ja, also weil meine Mutter kam aus der Halledau, aus Wolnzach. Und da wollte man also eine Tante besuchen. Und ja, dann sind wir runter ins Auto. Und dann sagt meine Cousine, wie ist denn, magst du fahren, Spatzerl? Dann habe ich meine Mutter angeschaut, die hat nichts gesagt. Ja, sage ich, klar, gern. Dann haben sich die zwei hinten reingesetzt. Und dann bin ich als 16-Jähriger ohne Führerschein, das muss man sich echt mal geben, bin ich dann bis nach Siegenburg gefahren. Mhm. Und es war kein Problem. Mhm. Meine Mutter ganz gechillt hinten drin gesessen und sowas. Und auf die Art und Weise habe ich halt wirklich schon, ich habe tatsächlich schon Auto fahren können. Ich habe meinen Führerschein gemacht mit 7 Autostunden und mit einer Motorradstunde.
Auch das geht heute nicht mehr.
Auch das geht nicht mehr. Dann habe ich einen Dreier und einen Einser in der Tasche gehabt. Ja. Also unglaublich.
Ja.
Also. Aber wo war jetzt also die ursprüngliche Farbe?
Wir waren bei den iranischen Autos.
Beim iranischen Auto.
Du bist hingekommen und hast gesagt, ich kann, und die haben dich gefragt, kannst du Auto fahren?
Genau.
Und dann, genau.
Ja, dann haben die gesagt, ja, wir hätten gerade einen da, das ist ein Lastwagenfahrer, der hat einen neuen 250er Mercedes gekauft und der möchte ihn jetzt nach Teheran bringen. Und der Clou war eben, wenn die das selber nicht einführen, dann konnten sie sich eine unglaubliche Einfuhrsteuer sparen.
Aha.
Das heißt, diese Autos wurden in dem Moment auf den Studenten geschrieben.
Ja.
Also ich hatte wirklich, war der Besitzer, der offizielle Besitzer dieses Autos, der Kfz-Brief lief auf meinen Namen. Ja. Und dann wurde der auf mich angemeldet und dann bin ich tatsächlich mit dem Auto 5300 Kilometer nach Gom gefahren. Da haben die nämlich gewohnt, zuerst nach Teheran, da wurde das Auto dann zu einem symbolischen Preis überschrieben und so hat der sich die Steuern gespart. Ich habe damals für den Job 400 Mark gekriegt, 400 Mark, und konnte aber dann bei der persischen Familie noch eine Zeit lang wohnen, bis ich meinen Pass wieder zurückgekriegt habe und so. Ja. Und ja, das waren ziemliche Hardcore-Erfahrungen, was ich da teilweise durchgemacht habe, aber es war auch hochinteressant. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich mir gedacht, mir kann keiner mehr was. Und dann bin ich wieder auf die Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht. Und also das Fachabitur habe ich dann gemacht in Kunst. Und völlig lässig, weil die Schule konnte mich nicht mehr aufregen. Ich habe die Welt schon ein bisschen gesehen. Ja. Ich war allein unterwegs. Das hat mich stark gemacht. Das war gut. Das war die
Also war es gut. Also war es auch gut, dass deine Mama dich ja wirklich hat ziehen
Meine
lassen.
Mutter hat eine Nacht drüber geschlafen und dann hat sie gesagt, okay, wenn du mir versprichst, dass du hinterher die Schule fertig machst, dann mach das. Ja. Und das war das Gute, dass sie mir dieses Vertrauen gegeben hat.
Ja.
Was für sie natürlich Wahnsinn gewesen sein muss. Wenn ich mir das heute vorstelle, mein jüngerer Sohn, der ist einmal 6 Jahre lang nach Thailand gegangen. Ja, und jetzt hat man aber heute diese ganzen Kommunikationsmittel. Wir konnten uns ja anrufen und per WhatsApp und was weiß ich. Das gab es ja damals alles nicht. Die hat alle 3 Wochen mal einen Telefonanruf von mir gekriegt. Ja, also was die für Ängste ausgestanden haben müssen. Ja, weil der Bruder irgendwo in der Weltgeschichte umeinander gurkt. Und da gab es etliche Erlebnisse, die auch nicht ungefährlich waren oder... Ja, also wo man schon ganz schön schwitzen gekommen ist und so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt anfangen soll oder wie viel Zeit.
Ich schaue gerade schon ein bisschen auf die Uhr, weil es kommen ja gleich Nachrichten. Ja, also es hat dich vorwärts gebracht.
Es hat mich auf jeden Fall stark gemacht. Es hat mich stark gemacht und die Schule, die habe ich dann mit links gemacht, im Grunde genommen, weil die konnten mich gar nicht mehr aufregen.
Ja. Und du wolltest ja, oder hast ja gesagt, du hast 4 Semester Architektur studiert und wir wollen uns nach den 11 Uhr Nachrichten ausführlicher darüber unterhalten, wie du dann eigentlich zu deinem künstlerischen gekommen bist.
Den jetzigen kleinen Wahnsinn.
Ja, richtig. Aber war dir das damals schon bewusst, als abschließende Frage, bevor wir an die Nachrichten übergeben, dass du ein Bewegungstalent hast, dass du komödiantisches Talent hast, dass du mit deinem Gesicht was machen kannst, mit deiner Stimme was machen kannst? Hast du das
Also das Bewegungstalent, gut, das war immer schon da, würde ich mal sagen. Ich war immer sehr sportlich. Aber was vor allen Dingen ausschlaggebend war, war dann Musik und Tanzen. Und ich habe einfach von Hause aus immer gerne getanzt. Und dann hat man natürlich als junger Typ gemerkt, ja, wenn man gern tanzt, dann stehen die Mädels schon gleich mal wesentlich mehr auf dich. Ja. Und dann habe ich das Tanzen natürlich sehr gepflegt. Und damit hatte ich auch sehr viel Erfolg bei der Damenwelt. Also das zieht sich auch bis heute noch irgendwie so durch mit den.
Ja, das stimmt ja auch.
Wenn der Mann ein bisschen seinen Arsch bewegen kann, ja. Die Mädels mögen das.
Natürlich. Und, ja. Weil wir kennen zu viele, die sagen, tanzen, geh mal weg, hör mal auf, genau. Ich gehe nicht tanzen mit dir. Also ich habe zum Beispiel mal einen Kollegen gehabt, das nur am Rande, aber es ist eine nette Geschichte. Der hat sehr jung geheiratet, hat er uns mal erzählt, seine Frau war dabei, die hat das alles bestätigt. Und der hat gesagt, also ich täte gern heiraten, hat er gesagt zu ihr, also hat den Antrag gemacht, aber eins musst du mir versprechen. Du musst mich nicht zwingen, mit dir tanzen zu gehen.
Oh je.
Und dann hat sie ihm das versprochen und dann haben sie geheiratet. Okay. Das ist so eher die Lebensrealität. Wir unterhalten uns nach 11 sehr gerne mit dir weiter. Dankeschön. Bei uns zu Gast heute in Habe die Ehre, Eisi Gulb. Und wir wollen uns jetzt darüber unterhalten, wie und wann der Architekturstudent auf die künstlerische Laufbahn ein- oder abgebogen ist. Wie ist denn das gekommen?
Also eigentlich sozusagen wie die Jungfrau zum Kind.
Ist ja meistens so.
Ja. Also ich wollte ursprünglich auf die Kunstakademie gehen, wollte Bildhauerei studieren, habe da auch eine Mappe abgegeben, bin auch genommen worden, aber es wurde mir gesagt, wir sind so voll, 4 Semester Wartezeit, also 2 Jahre. Damit habe ich ein Ausweichstudium gesucht und okay, Architektur fand ich irgendwie ganz interessant. Und während dieses Architekturstudiums bin ich durch irgendeinen blöden Zufall in der Wilhelmstraße in Schwabing einmal gelandet. Und da gab es ein altes Straßenbahndepot und das wurde gerade irgendwie ausrangiert und umgebaut. Und da hat jemand ein Tanzstudio da hinten gehabt und der hieß Billy Millier, ein amerikanischer Choreograf und Tänzer. Und wirklich durch Zufall bin ich da irgendwie vorbei marschiert. Das war wie früher schon mit meinem Taekwondo-Sport. Ich habe mit Kampfsport angefangen, was mir dann beim Tanzen eben später sehr zuträglich war, weil ich halt sehr gedehnt und meine Beine schon nach oben werfen konnte und so. Das habe ich auch durch Zufall eigentlich entdeckt in der Tierstraße damals. Und jetzt komme ich an diesem Tanzstudio da vorbei und dann höre ich da drin Musik und die war ziemlich peppig. Und dann habe ich so ein bisschen durchs Fenster da, durch die Glastüre da zugeschaut und dann haben die da drin halt gerade eine Jazz-Tanzstunde gehabt. Da habe ich gedacht, na, das schaut ja lustig aus, gell? Und am nächsten Tag bin ich dann nochmal hin und dann habe ich dann nochmal zugeschaut und habe gefragt, ob ich mich da mal reinsetzen darf zum Zuschauen. Ja, kein Problem. Und im nächsten Moment wusste ich, das möchte ich mal ausprobieren. Und dann war dieser amerikanische Choreograf, wahnsinnig netter Typ, muss ich sagen, ja. Und hat gesagt, ja, das machst du halt einfach einmal mit, machst du mal so eine Probestunde und so. Und das ging dann irgendwie ganz schnell. Und dann hat der zu mir gesagt, du, in 2 Monaten gibt es ein Vortanzen und da könntest du dir ein Stipendium ertanzen. Dann kannst du umsonst hier Unterricht nehmen.
Also du warst wirklich talentiert, weil sonst wäre das ja so nicht gelaufen. Ja.
Offensichtlich hat der was gesehen in mir. Ja. Und ich dachte mir noch im Moment, so weit sind wir ja noch lange nicht. Oder so, doch. Also das, ich sehe das, mach da einfach mal mit. Und ich bin da hingegangen und ich hatte nichts zu verlieren. Mir war es ehrlich gesagt irgendwo wurscht oder nicht. Ja. Und dann habe ich da eben da vorgetanzt sozusagen. Und dann habe ich das Stipendium gekriegt. Das hat jetzt nicht wahnsinnig viel bedeutet, aber für mich war es ein tolles Ding, weil ich konnte umsonst jetzt plötzlich Modern- und Jazz-Tanzstunden nehmen. Mhm. Irgendwann kam dann da ein junger Franzose, der wurde da mal eingeladen und hat am Wochenende einen Pantomime-Workshop gegeben. Dann habe ich da mitgemacht. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja auch eine irre Sache. Ja. Und das war aber so wirklich noch so diese typische, klassische Marcel Marceau-Pantomime-Technik. Und dann habe ich da mitgemacht und habe gedacht, ja, das ist super, ja. Also so den Körper wirklich so ganz isoliert zu beherrschen und so. Ja. Und so hat sich das dann langsam aufgebaut. Dann ist der Choreograf da irgendwann mal raus und er hat eine Frau namens Birgitta Trommler, die gibt es auch heute noch, die hat dann da drin das Tanzprojekt München gegründet. Und hat mich aber noch bei einer Tanzstunde gesehen und hat dann gesagt, ja, also sie würde eben auch männliche Tänzer suchen und ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Und sage ich, ja, aber ich bin doch noch gar nicht so weit. Und Ding, weil die Mädels, die sind alle vom klassischen Ballett gekommen und also die waren ja ganz andere Dimensionen. Ja. Und da dachte ich mir, da habe ich doch gar nichts zu suchen. Doch, probier's mal, ich baue dich da langsam ein. Ja. Und dann wurde ich da irgendwann das Mädchen oder der Mann für alles, besser gesagt. Und dann habe ich, weil ich eben handwerklich und künstlerisch schon was drauf gehabt habe, dann habe ich für die auch so ein bisschen Bühnenbild gebaut und Kulisse gemacht und so. Bin mit denen auf Tour gefahren, wenn die irgendwo Veranstaltungen gehabt haben, habe den Bus gefahren. Und irgendwann hat die mich mehr und mehr da eingebaut und dann habe ich auch mitgetanzt. Ja, also in meinem Vermögen halt, ja. Gleichzeitig, was natürlich die tolle Sache war, die ganzen Ballettmäuschen um mich herum, die halt alle, eine hübscher wie die andere, eine netter wie die andere, immer zwei Amerikanerinnen drunter auch und sowas. Und ja, die haben sehr hart gearbeitet und haben aber auch Lust auf Spaß gehabt.
Das hast du jetzt schön formuliert, dabei belassen wir es jetzt auch. Gut, okay, und da war eine dabei, die gesagt hat, wenn du es ernst meinst, musst du nach Amerika.
Dann war eine dabei, also nach 2 Jahren habe ich mich dann in eine tatsächlich total verliebt. Und die hat dann zu mir gesagt, also wenn du da irgendwas machen willst in die Richtung, dann musst du da mal nach New York gehen. Okay. Und sie hat auch gerade Bock gehabt, also wieder nach Amerika zu gehen und so. Und dann sind wir da zusammen rüber. Dann ist sie allerdings nach 2 Monaten wieder zurück, weil sie plötzlich ein Angebot von John Cranko gekriegt hat. Stuttgart damals. Ja. Und das war natürlich eine Riesenchance für sie und das musste sie machen. Und dann war ich allein in New York. Und da habe ich dann so habe ich zwar Tanzstunden genommen mit dem bisschen Geld, das ich mir vorher noch verdient habe, hatte aber ein ganz kleines Budget, also ich konnte eigentlich mich da kaum irgendwie groß bewegen irgendwie und bin aber dann viel in der Stadt unterwegs gewesen, unter anderem eben Washington Square. Und im Washington Square Garden, da waren diese ganzen verrückten Straßenkünstler. Und sowas gab es bei uns in München überhaupt nicht in der Zeit. Da gab es mal den einen oder anderen, der so Blowing in the Wind auf der Klampfe gedrückt hat, ne? Aber so diese wirklichen verrückten Typen, Comedians und Jongleure und Akrobaten und sowas, das hat man bei uns damals noch nicht gesehen. Und das fand ich total faszinierend. Und da hat man gedacht, Wahnsinn, die können arbeiten, wann sie wollen. Und stellen ihren Hut auf und verdienen anscheinend gar nicht so schlecht. Ja. Und da habe ich dann angefangen, Einrad fahren zu lernen, Akrobatik mit denen mitzumachen, habe jonglieren gelernt und dann habe ich das halt alles irgendwie zusammengebastelt und habe dann also meine ersten Gehversuche damit gemacht. Ne. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, nachdem meine Freundin mir irgendwann geschrieben hat, also ob ich jetzt nicht doch wieder kommen möchte, weil sie hätte halt Angst, dass dann vielleicht aus wäre oder so, ja. Dann bin ich tatsächlich zurück und dann habe ich angefangen, hier in den Fußgängerzonen zu spielen. Das war 1979, die Saison. Und im September 1979 war ich in Freising auf einem Bürgerfest, habe da auch so meine Straßengeschichten gemacht. Und da kam der Klaus Hähnl damals auf mich zu und der hatte den Lindenkeller in Freising. Das war ein legendärer Schuppen. Und die haben gerade 2-jähriges Jubiläum gefeiert im Oktober drauf. Und dann sagt er zu mir, ja, hast du eine Bühnenshow auch? Ich sage, ja, warum nicht? Also habe es halt einfach mal so behauptet. Und dann hat er gesagt, ja, also in 2 Wochen hätten wir da Jubiläum und ob ich da kommen mag. Habe ich das gemacht, habe mir da was zusammengebastelt. Komm da hin, dann frage ich den, ja, wie lange soll ich denn spielen? Er sagt, du spielst so lange, wie du magst. Weil der hat halt gedacht, ich habe vielleicht 20 Minuten oder so, ja. Und dann habe ich da angefangen zu spielen und der Laden war bummvoll, da waren 1500 Leute drin irgendwie und es war eine grandiose Stimmung und ich war jung und frisch und voller Tatendrang und mit einer wahnsinnigen Energie. Und dann habe ich 1,5 Stunden gespielt und die Leute sind Kopf gestanden, also die haben wirklich an mir Standing Ovations gegeben irgendwie. Ja. Und ich wusste gar nicht, wer der Hauptact ist an diesem Abend, das war nämlich der Gurkenkönig von Mittenwald.
Ringsquantel.
Später dann. Ja. Ja. Und der ist dann nach mir, also der war eigentlich, das war eigentlich der Act.
Also du warst eigentlich der Warmmacher.
Ich war eigentlich nur der Warmmacher, aber keiner hat gedacht, dass ich so lange sprühe, ja, dass das so gut läuft. Und dann ist der Girgel auf die Bühne gegangen, wir haben uns ja dann danach angefreundet, dann ist der Girgel auf die Bühne gegangen und hat gesagt, es tut mir leid, da kann ich nichts draufsetzen, heute sprühe ich nicht mehr.
Wahnsinn, das war ein Ritterschlag.
Dann haben die Leute gesagt, ja, Moment einmal. Ja. Dann hat er zwei Lieder gesungen und hat gesagt, nein, das, dabei lassen wir es jetzt, weil ja, das wird sonst zu lang.
Ach was. Ja. Und das war, wenn man so will, der Start, dass du gesagt hast, das ist es jetzt. Ja. Das bin ich, das lebe ich, das genau, will ich, ich komme gut an.
Also ich kann ich, auch mein Leben damit verdienen. Da habe ich gemerkt, ich kann auch auf der Bühne jetzt in so einem Raum die Leute begeistern, weil die Straße ist ja die härteste Schule mit Abstand. Ja, also wenn du da nicht irgendwas bringst, dass die Leute stehen bleiben und dir wirklich zuschauen, dann hast du halt verloren. Ja. Und insofern war das eine gute Schule. Und jetzt habe ich plötzlich da auf der Bühne, boah, das funktioniert. Ja. Und dieser eine Gig, muss ich sagen, der hat auch wirklich wahnsinnig viel bewirkt, weil da waren dann zwei Jungs drin gesessen und die haben gesagt, du, wir haben so ein kleines Theater in München, das war über dem Drugstore, so ein Minischuppen mit 100 Sitzplätzen irgendwie, magst du da nicht einmal spielen? Mhm. Dann haben wir da einen Monat lang ausgemacht, dass ich da im Dezember, also ja, genau, Mitte November bis Mitte Dezember habe ich dann da 4 Wochen gespielt.
Und dann ging es letztendlich, um es ein bisschen abzukürzen, ging es Schlag auf Schlag. Also kam eins zum anderen, zum anderen. Gell?
Also ich konnte immer weiterarbeiten einfach.
Ja. Ja. Und dann kam sehr schnell auch eine Jugendsendung dazu, die für uns damals in der Generation, wo es eben kein Jugendfernsehen in dem Sinne gab, wahnsinnig wichtig war, nämlich das Live aus dem Alabama.
Genau.
Das hat man sehen müssen. Also da führte gar kein Weg vorbei. Das musste man gesehen haben damals.
Ja. Das kam auf mich genauso zu, wie meine Erfahrung mit dem Tanzstudium oder sowas. Mich hat einer angerufen, der hat so ein bisschen mein Booking gemacht, der hat mich da so ein bisschen umeinander geschickt und sagte, du pass auf, die casten da unten schon seit 3 Tagen nach einem Moderator und die werden sich nicht schlüssig. Hast nicht einmal Lust, fahr doch da mal runter und vielleicht versuchst du das einfach mal. Und die anderen waren aber alle gebrieft, die hatten also richtige Aufgaben und Moderationen, Vorgaben und sowas. Ich wusste von nichts, ich bin da reingesprungen ins kalte Wasser. Dann haben die sich gesagt, okay, wenn uns der Hage Hein war das damals, wenn uns der das empfiehlt, dann schauen wir uns den Buben nochmal an. Und dann habe ich einfach improvisiert.
Also das war ja dein täglich Brot, Improvisation,
ja,
das konntest du ja.
Das konnte ich, Gott sei Dank. Ich war da völlig ohne Berührungsangst und schmerzfrei. Und wieder habe mir gedacht, ich habe nichts zu verlieren und habe einfach gemacht. Und dann haben die hinterher gesagt, du hast den Job.
Ja, Wahnsinn, gell? Ja, und dann kam natürlich auch noch gleich ein bisschen Filme dazu. Oder das Zuckerbaby, auch ein legendärer Film mit der großartigen Marianne Segebrecht. Also auf einmal war der Eisi überall. Kann man es ein bisschen so formulieren. Ja, aber das war doch für dich auch einfach schön, wahrscheinlich auch für deine Mama, zu sehen, dass es funktioniert hat.
Für meine Mutter war es natürlich großartig, weil ich hatte schon Verwandte, also so ein paar Tanten, die dann schon gesagt haben, na, was geht's, hat das Studium abgebrochen, na, also, was wird denn dann aus dem, gell? Und wir aber dann meinen Pinsel das erste Mal aus dem Fernsehen rausgestreckt haben, dann haben sie alle gesagt, ja, das haben wir ja schon immer gewusst, aus dem wird einmal was, gell?
Ja, ja, das glaube ich schon. Also aus dem Burm, Eisi, ist was geworden. Die Mutter hat es immer gewusst, die Tanten haben es dann irgendwann glauben müssen. Wenn du dich selber irgendwo vorstellst, und was sagst du denn, was bist du denn? Sagst du, du bist Comedian, wie man es so schön neudeutsch heute sagt? Sagst du, du bist Kabarettist? Sagst du, du bist Moderator? Du bist Schauspieler? Oder sagst du, ich bin eigentlich alles zusammen? Was bist denn du?
Ja, mein Gott, das war, also früher war das tatsächlich schwer, also fürs deutsche Publikum zu begreifen, dass jemand auf mehreren Hochzeiten tanzen kann. Mhm. Ja, also, dass man mich nicht einfach in eine Schublade stecken kann, sondern dass ich halt einfach so ein bisschen multitalentmäßig unterwegs bin. Gut, jetzt habe ich natürlich in den letzten 11 Jahren, muss ich sagen, also beziehungsweise 12 Jahren, ja, habe ich jetzt vorwiegend als Schauspieler gearbeitet, vorwiegend gedreht, nur noch sehr nebenbei meine Kabarett- oder Comedy-Programme mal so ab und zu mal ein bisschen gemacht, in den letzten Jahren eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und mein Gott, was sage ich zu den Leuten, was bin ich mittlerweile? Wissen es ja die meisten. Ne? Also, wobei die einen sehen mich natürlich als Schauspieler, weil sie mich auf der Bühne noch nie gesehen haben. Das hat sich jetzt so in den letzten Jahren entwickelt. Und die, die mich aber von der Bühne noch kennen, die sagen natürlich, ah ja, der Comedian, der Kabarettist und sowas. Ja. Je nachdem, wie man mich halt wahrgenommen hat. Ja. Als Kabarettist wurde ich halt lange Zeit nur sehr regional immer wahrgenommen. Du bist zwar in ganz Deutschland oder Österreich, Schweiz unterwegs gewesen, aber es wurde immer nur regional dann darüber berichtet. Jetzt, nachdem ich jetzt diese ganzen Kinofilme da gemacht habe und sowas, jetzt ist man halt plötzlich...
Du bist halt der Papa vom Eberhofer.
Jetzt bin ich halt der Papa Eberhofer.
Genau. Aber es ist doch auch trotzdem eine großartige Rolle für dich, oder? Ach, hast du das erkannt, das Potenzial, als man dir das angetragen hat?
Überhaupt nicht.
Das ist ja auch interessant.
Im Gegenteil, ich wollte die Rolle sogar ablehnen.
Okay.
Ich wollte wirklich im ersten Moment die Rolle ablehnen. Ich habe das Buch gelesen, ja, okay, fand das so irgendwie. Und dann dachte ich mir, aber echt, ich so einen Vater vom Sebastian Betzel spielen, wie soll denn das gehen? Wir schauen uns weder ähnlich noch sonst irgendwas. Der Altersunterschied ist auch nicht so groß. Also ja. Den hätte ich ja dann mit 13 oder 14 kriegen müssen, so ungefähr. Also wie soll denn das gehen, ja? Und da hat mich dann tatsächlich der Ed Herzog, also der heute noch der Regisseur dieser Filme ist, der hat mich dann einfach überredet. Und das hat er mir dann eigentlich später erst gesagt, weil er mich mal in Berlin bei einer Vorstellung im Tempodrom gesehen hat, bei einer legendären, das war auch für mich so eine Durchbruchsgeschichte, und sagte, und seitdem hat er mich im Kopf gehabt irgendwie, ja. Ja, okay, dann haben wir es halt gemacht und das sollte ja eigentlich nur ein Fernsehfilm werden, Dampfnudel Plus. Das war ja überhaupt nicht geplant, dass da sowas draus entsteht. Ja. Und jetzt im Nachhinein muss ich natürlich sagen, ja Gott sei Dank habe ich es angenommen, weil es hat sehr, sehr viel Spaß, sehr viel Freude gemacht. Es ist eine sehr glückliche Produktion, das Ganze.
Absolut, absolut. Ich meine, die Filme sind ja nicht umsonst so erfolgreich. Es stimmt einfach alles. Die Tonalität stimmt, die Schauspieler stimmen, die Dialoge stimmen. Es ist einfach schön, also ich lasse auch keinen aus.
Ja, und es ist halt, ich glaube einfach, dass wir uns durch Authentizität auszeichnen. Es ist zwar überzeichnet, man aber bei einer Komödie auch, aber auf der anderen Seite, wir haben Mut zur Hässlichkeit, wir sind nicht geschleckt, nicht gehübscht, also das ist nicht dieses Hochglanzformat, sondern es ist einfach richtiges, dreckiges Leben irgendwie, so wie es halt da draußen einfach auch ist.
Und weißt du, was besonders lustig ist, dass du da halt den kiffenden Papa darstellst, der seine Haschischpflanzen da züchtet und hegt und pflegt. Und man muss dazu wissen, dass du in die Schulen gehst mit einem Anti-Drogen-Programm, weil das liegt dir am Herzen.
Ja, wobei ich jetzt immer gesagt habe, nennt es nicht Anti-Drogen-Programm. Ja. Weil in dem Moment, wo man mit Anti daherkommt,
ist Anti immer schlecht,
da machen die Jugendlichen schon dicht. Mhm. Ja, sondern es ist ein Programm über den Geh- und Missbrauch sämtlicher Drogen, legal wie illegal. Ja. Mhm. Und da habe ich auch eine ganz klare Einstellung dazu und ich bin ein sehr gesundheitlich denkender Mensch und ich weiß, was das Zeug anrichten kann und deswegen habe ich mir das irgendwann einmal vorgenommen, da möchte ich was drüber sagen, weil ich auch sehr viele Leute gesehen habe, die sich einfach damit kaputt gemacht haben, wobei ich muss sagen, also vorwiegend Alkohol. Mhm. Ja. Also man reitet ja immer so auf den illegalen Drogen rum, aber wenn man sich mal die Zahlen genau anschaut, dann wird einem ziemlich schnell klar, was die wirkliche Volksdroge ist und die mit am gefährlichsten. Und das ist ganz einfach Alkohol, das ist Nikotin und das ist auch der Tablettenmissbrauch. Ja. Und wenn man sich da die Zahlen anschaut, 74.000 Menschen im Jahr saufen sich zu Tode in Deutschland. Dann im Schnitt 140.000 infolge von exzessivem Nikotinmissbrauch. Ja. Und 50.000 bis 60.000 Menschen infolge von exzessiven Medikamentenmissbrauch. Das sind die wirklichen Zahlen. Ja, am Kiffen, das muss man jetzt auch ganz klar sagen, ist noch nie jemand gestorben. Mhm.
Ja. Und das ist eben wichtig, das an die jungen Menschen heranzutragen. Und dir nehmen sie es halt auch ab, weil du das eben nicht mit dem Zeigefinger machst, sondern auf deine spezielle komödiantische Art.
Ja, und ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gesammelt, da bin ich auch ganz ehrlich. Ich meine, die Kids, die fragen mich natürlich, ja, wie steht denn das bei dir? Was hast denn du da schon mal? Und so sage ich, ja klar, ich war neugieriger als Junger. Ja, ich habe mich auch durch gewisse Substanzen durchprobiert. Aber für mich war die Entscheidung sehr einfach. Immer habe ich gesagt, weil in dem Moment, wo ich in irgendeiner Form ein Kater-Feeling danach hatte, wo es mir körperlich schlecht ging oder dich im schlimmsten Maße übergeben musstest danach oder sowas, dann war für mich die Sache abgehakt, weil man gesagt hat, wozu soll ich mir das antun? Das ist eigentlich eine ganz einfache Willensentscheidung. Ja. Und in dem Moment, wo natürlich, und da ist es egal, welche Substanz es ist, wenn das fluchtartig, also wenn das also dazu benutzt wird, um vor der Realität zu flüchten, dann wird das automatisch eine Einbahnstraße. Das ist ganz klar.
dann müsste man die Realität versuchen zu ändern.
Ja. Ja. Und aber du bist wie bei allem, ich bin jetzt, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich trinke nicht einmal ein Glas Wein zum Essen oder sowas. Es ist ja die Dosierung, die es macht. Also bei allem, was wir machen, es kommt auf die Dosierung drauf an. Und wenn man die im Griff hat, dann kann eigentlich wenig schiefgehen.
Du bist ja ein sehr körperbetonter Mensch, logischerweise immer gewesen, aufgrund deines Jobs. Also gut trainiert zu sein, eine gute Kondition zu haben, eine gute Bewegungsfähigkeit zu haben, damit hast du ja auch dein Lebensunterhalt bestritten. Ja. Und das, womit man sein Geld verdient, das kann man schlecht vernichten, gell?
Ja, ja. Also das sollte man auch grund, auch wenn man nicht sein Geld damit verdient. Also dann. Ich kann es den Leuten nur ans Herz legen, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Ihr sitzt alle viel zu viel rum. Ja? Und mit Bewegung kann man so viel kompensieren. Ja? Aber es ist kürzlich wieder so ein Nobelpreisträger, der darüber gesprochen hat, der hat gesagt, also es kann jemand dick sein. Oder rauchen und trinken. Aber in dem Moment, wo er sich regelmäßig bewegt, wo er wirklich also, sich mal ab und zu richtig ins Schwitzen bringt und bewegt und Muskeltraining macht oder sowas, kann er alles andere kompensieren. Er wird dann doch noch länger leben als wie die Schlanken, die sich aber auch nie bewegen oder nichts machen. Ja.
Hast du so ein Trainingsprogramm, wo du sagst, täglich so oder wechselst du ab? Also was tust du gut für dich sozusagen?
Also da kann ich auch nur einen Rat geben, man sollte nie dasselbe Training ununterbrochen machen, also sondern über gewisse Etappen und dann sollte man immer wieder mal ein bisschen auswechseln. Also bei mir ist es eine Kombination aus meinem alten Kampfsporttraining, aus Tanzen, aus Dehnung, was natürlich auch aus den Yoga-Übungen rauskommt und natürlich richtigem Krafttraining. Ja. Also ich gehe schon auch ins Fitnessstudio und gerade im Alter, also je älter der Mensch wird, umso mehr muss er Krafttraining machen. Die Kondition ist da gar nicht mehr so wichtig und so. Ja, sondern es ist wirklich, du musst dir die Muskulatur erhalten. Ja. Ja. Und ich finde es erschreckend, wie sich die Leute gehen lassen teilweise und dann kaum mehr aus dem Sessel rauskommen. Ja.
Also und du bist ein leidenschaftlicher Tänzer, nach wie vor immer noch Tänzer. Salsa, ja. Latin, deine große
Salsa,
Liebe.
Salsa, Bachata, Kizomba.
Und das ist auch Sport, wenn man es gescheit macht. Gell?
Sport und mittlerweile haben die Neurologen gesagt, das beste Gehirntraining schlechthin. Ja, also weil da so viele Dimensionen im Gehirn beansprucht werden, ja, dass das also einfach auch schon vor Demenz und Alzheimer und sowas wirklich, wirklich schützt.
Am Donnerstag geht es dann bei dir mit einem neuen Kapitel, neuen Anführungszeichen weiter, denn du hast ja den Borndl-Kramer, hast uns zu Eingang der Sendung erzählt, auf den Luisenburg-Festspielen schon gespielt, jetzt also in der Komödie im Bayerischen Hof. Wird eine ganz andere Inszenierung, weil es viel kleiner, viel intimer ist und da musst du vermutlich auch als Schauspieler anders agieren als auf der großen Freilichtbühne.
Ja, ist ganz klar, man muss bestimmte atmosphärische Sachen immer beachten. Also auf der Luisenburg, da haben wir mit Kopfbügelmikrofon gespielt, um das wirklich zu verstärken, weil das natürlich ein Riesenteil ist. Da passen 2000 Leute rein, um das also dann die Stimme bis ins letzte Eck hinterzutragen, ist natürlich so ein Mikro sehr vorteilhaft. Man kann sich auch dann besser spielen mit der Stimme und so. Bei der Kameraarbeit muss man völlig reduzieren. Ja, also da darf man natürlich überhaupt nicht so groß arbeiten wie auf der Bühne, weil du hast die Kamera da vor dir und jede kleine, also wenn der jetzt eine Großaufnahme macht, dann ist natürlich die kleinste Bewegung im Gesicht, kann schon wahnsinnig viel ausdrücken. Da muss man total runtergehen und jetzt ist es jetzt so ein Mittelding. Ja. Jetzt ist es eine 500-Mann-Bühne, also da passen 500 Leute rein in die Komödie, immerhin. Aber die Bühne ist natürlich wesentlich kleiner als auf der Luisenburg. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird, weil es wird wahrscheinlich um einiges schräger und absurder. Und in dem Stück sind relativ viel so extra Leute noch dabei und so. Also ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und wir spielen ohne Mikro, also es wird für die Stimme wesentlich anstrengender. Aber man muss dann eben genauso dieses Mittelding finden, also dass es nicht überzogen wirkt.
Worum geht es denn in der Fortsetzung? Also der Professor Kasper kehrt zurück, der kommt, glaube ich, vom Himmel wieder runter auf die Erde. Gell? Mhm.
Also das Urstück, das kennen ja die meisten, das am meisten gespielte bayerische Theaterstück überhaupt. So. Und wenn man mich jetzt dafür angefragt hätte, dann muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, dann hätte ich gesagt, warum soll ich das jetzt auch noch spielen? Das haben schon so viele gemacht. Jetzt kam der Wolfgang Maria Bauer auf mich zu und hat gesagt, du pass auf, ich habe da die Fortsetzung geschrieben. Sag ich, echt? Ja gut, lass mich mal lesen. Und dann wollte er eigentlich, dass ich den Brandner spiele. Und dann lese ich das Ding durch und dann habe ich zu ihm gesagt, Wolfgang, also es tut mir leid, aber für mich kommt nur eine Rolle in Frage und das ist der Borndl. Ach so, sagt er. Aha. Ja, das wollte ich eigentlich diesmal mal konträr mit einer Frau besetzen. Ja, sage ich, tut mir leid, aber das ist wirklich das Einzige, was mich jetzt da interessieren wird. Ja, dann haben wir das gemacht und das ist eine wunderbare Rolle. Also ich habe mich jetzt da, also macht mir wirklich Spaß, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe mir dann ganz bewusst keinen anderen Brandner mehr angeschaut. Die habe ich natürlich früher schon mal irgendwann gesehen, aber ich wollte dann gar nichts sehen davon, weil ich wollte mich von nichts beeinflussen lassen, sondern ich wollte meinen eigenen Brandl kreieren. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Und der ist, ja, sagen wir mal, ein bisschen zeitgemäßer, ein bisschen frecher. Da kommen schon einige andere Sachen ins Spiel noch dazu. Das sollte man sich aber anschauen. Mhm. Und die Geschichte ist grundsätzlich einmal so, der Brandner ist schon seit 7 Jahren oben im Himmel, kriegt jetzt jeden Tag sein Weißwurstfrühstück mit dem Weißbier zusammen. Aber wenn man das jeden Tag einfach kriegt, wird es ja irgendwann nicht mehr so interessant. Das nützt sich auch im Himmel ein bisschen ab. Gell? Dann kann er die Zeitung von übermorgen lesen. Und da liest er, dass sein Enkel da unten was anstellen würde, wofür er ins Gefängnis käme. Und das möchte er jetzt verhindern. Jetzt schleicht er sich aus dem Paradies raus und vor dem Paradies lagert eben der Brandl, sein alter Spätzl, den er ja damals so beschissen hat beim Kartenspielen und so. Aber er weiß, der Brandl, der trinkt halt gerne mal an. Gell? Und dann sagt er, du pass auf, magst nicht nur mal mit mir runterfahren, weil ich hätte da unten nur Flaschen Kirschgeist versteckt. Und damit ködert er den Brandl. Und dann fahren die da tatsächlich, also dann geht diese Himmelsfahrt los irgendwie durchs All. Das wird jetzt in dem kleinen Theater natürlich etwas beschränkt dargestellt. Das war auf der Luisenburg ganz anders möglich. Aber jetzt geht es halt los und das ist ein wirklich sehr lustiges Stück. Und ich habe es auf einen Satz durchgelesen und habe mir gesagt, okay, da kann man was draus machen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, auch geschafft.
Also. Und du siehst auch toll aus. Also wir haben auch ein Foto bei uns auf der Heimatseite, wie du dann kostümiert bist und geschminkt bist. Das ist toll.
Ich habe zu der Kostümbildnerin damals gesagt, du pass auf, ich bin ein anderer Brandl. Ja. Verstehst du das? Und die hat mich angeschaut und die hat das sofort verstanden. Ja. Und dann kam die mit diesem Kostüm und hat genau das getroffen, was ich wollte eigentlich. Ja. Diese Mischung auch, weil der Wolfgang, der hat den Tod da drin ja so beschrieben, dass der Tod alles in sich hat. Also der hat ja so das männliche wie das weibliche Chromosom sozusagen in sich. Und das wird da auch ausgedrückt und das spiele ich da auch. Ja.
Also es ist ein Spaß.
Es ist ein Riesenspaß, muss ich sagen, auf jeden Fall. Und die Leute auf der Luisenburg haben es geliebt. Also wir waren wirklich fast jede Vorstellung, sogar 10.30 Uhr Matinee waren wir ausverkauft. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Münchner Publikum das annimmt. Ach, Großstadtpublikum ist ja immer ein bisschen anders, gell? Weil die haben ja schon alles gesehen.
Ach so.
Da muss man mal ein bisschen aufpassen.
Da muss man ein bisschen überzeugen.
Die wissen ja alles, die kennen ja alles, die haben alles schon gesehen. Also wir lassen uns ja von nichts mehr groß überraschen, gell?
Ist da tatsächlich doch der Unterschied so groß?
Doch. Schon nach wie vor, meine. Ganz klar, weil natürlich in München viel mehr angeboten wird. Man hat Auswahl ohne Ende, eigentlich zu viel mittlerweile. Ja, früher hat man immer gesagt, München ist ein Dorf, aber jetzt ist von allem zu viel, wie habe ich vorher schon mal gesagt.
Was wir, glaube ich, vielleicht zum Ende der Sendung auch noch mal ganz kurz klären, wie du eigentlich zu deinem Namen gekommen bist, weil eigentlich heißt der Eisi ja Werner, gell? Würdest du reagieren, wenn jetzt Werner zu dir sagt? Siehst du es?
Also wenn mich jemand auf der Straße Werner ruft, würde ich nicht reagieren, weil da gibt es keine. Es gibt ein paar amerikanische Verwandte, die mich noch Wernerlein nennen. So ein paar Cousinchen. Aber ansonsten bin ich von klein auf der Eisi gewesen. Das kommt von Eisen.
Das war der Spitzname.
Der Spitzname. Mein Vater war schon der Eisi, mein Bruder war der Eisi, mein Großvater, glaube ich, haben es auch schon Eisi gesagt. Also, und ich komme ja aus einer Ur-Ur-Ur-Ur-Münchner Familie raus. Ja. Also mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-7-Ur ist irgendwie ein Wundarzt namens Dr. Anton Eisenrieder, hatte das erste königliche Hof- und Gesundheitsbad. Und wo? Ecke Müller-Hans-Sack-Straße.
Ah, oh, großartig.
Da ist jetzt die Stadtsparkasse. Und das war damals eine richtige kleine Wellness-Oase. Da gibt es sogar einen alten Stich davon, den habe ich zu Hause. Also den hat dann mal eine ausgegraben, die ein Buch über die Isarvorstadt geschrieben hat. Ja. Und das ist also unser Vorfahren. Und mein Vater hieß auch Anton Eisenrieder eben.
Ja, aber was auch witzig ist, dein Vater war ja Ministerialrat oder Direktor im
Finanzministerium,
gell?
Ja, er war Regierungsrat.
Das ist ja nun was ganz Trockenes
gell?
Und dann ist der Sohn so was ganz Lustiges.
Also er war ein ganz straighter Beamter auf der einen Seite, der also wirklich da top pünktlich im Büro war und da seine Arbeit gemacht hat. Aber 3-4 Mal in der Woche, der kam nach Hause, der hat sich nochmal rasiert, der hat sich nochmal einmal frisch angezogen und dann ist er zum Musizieren gegangen. Weil der hat tatsächlich 7 Instrumente, also muss man schon sagen, beherrscht. Also er war ein grandioser Musiker. Hätte eigentlich als Musiker wesentlich einfacheres, besseres, lustigeres Leben gehabt und wahrscheinlich sogar mehr Geld verdient, so gut wie er war. Aber für ihn in seiner Erziehung, so wie er aufgewachsen ist, Musik ist ein Hobby, das ist kein Beruf.
Mhm. Aber du hast dann vielleicht hast du seine Leidenschaft dann sozusagen fortgelebt und zum Beruf gemacht.
Ja, der Papa war schon auch ein Entertainer, also der konnte so eine ganze Runde aus dem Stegreif unterhalten und so. Also das hat er schon drauf gehabt, muss ich sagen.
Also jetzt der Borndl-Kramer. Was steht weiter an? Was sind so Stationen jetzt, wo du sagst, dann kommt das, dann mache ich da weiter, da möchte ich noch was tun?
Ja gut, ich habe auf der Luisenburg dieses Jahr auch mein neuestes Programm gespielt, das heißt Tagebuch eines Komikers. Und das habe ich im März, war da die Premiere am Bodensee unten im Bahnhof Fischbach. Und der Veranstalter hat mich eigentlich dazu getrieben, weil ich jetzt jahrelang nichts mehr gemacht habe auf der Bühne. Und dann hat er gesagt, jetzt geh weiter, jetzt musst du mal wieder was machen.
Kommt der Kabarettist wieder mehr,
genau. Sagen wir so. Ne? Und dann habe ich letztes Jahr im September mit dem telefoniert und dann sagt er, jetzt geh weiter, jetzt machen wir einfach einen Termin aus. Und das war auch ganz gut so, weil dann habe ich den Druck gehabt, jetzt muss ich es machen. Und dann kam die Idee, ich mache jetzt mal, bin ja eine alte Socke jetzt mittlerweile auch, jetzt glaube ich, kann ich schon ein bisschen autobiografisch zuschlagen und die Leute interessieren sich ja offensichtlich auch tatsächlich dafür. Und jetzt habe ich das so wirklich, bin ich so richtig eingetaucht in meine Kindheit, also Volksschule und wie das dann so alles weiterging. Und habe dann da ein Programm draus gemacht, das heißt jetzt Tagebuch eines Komikers und kam aber jetzt beim Schreiben gerade mal bis zu meinem 19. Lebensjahr so ungefähr.
Da ist also noch viel Luft nach
also
oben.
Mit anderen Worten, es wird noch Tagebuch eines Komikers 2, 3 und wenn ich 100 werde, dann vielleicht auch noch Nummer 4 geben.
Wir wünschen dir viel Erfolg. Also jetzt erst einmal der Borndl-Kramer, dann gehst mit deinem Programm wieder auf Tour.
Naja, Tourneen mache ich. Nein, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Okay.
Aber so punktuelle
Auftritte. Da am Wochenende, dort am Wochenende. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte fürs nächste Jahr, mal überlegt, was ganz lustig sein könnte, es gibt ja im Chiemgau allein schon irgendwie jede Menge große Gasthöfe mit großen Sälen oder sowas. Vielleicht mache ich tatsächlich so eine Art Wirtshaustour. Mal schauen, die ich mir vielleicht selber einfach organisiere. Weil mit den diversen etablierten Theatern hat man immer das Problem, da muss man die Termine 2 Jahre im Voraus machen.
Ja.
Und das kann ich nicht. Ich kann nicht jetzt einen Termin machen für 2025 oder sowas, da wäre ich deppert.
Wirtshaustour klingt gut. Ja. Ich glaube, das passt auch zu dir. Ja, super. Also, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg. Danke, dass du da warst. Und ich hoffe, viele Leute, und ich glaube, sie werden es schon tun, kommen und schauen dich als Borndl-Kramer an. Es lohnt sich ganz bestimmt. Danke, dass du bei uns warst.
Ich danke auch.